Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Autor und Kabarettisten Omar Kir Alanam. Omar hat zahlreiche Bücher verfasst, in denen er den feinen, aber dann doch gewichtigen Unterschieden zwischen Syrien und Österreich nachspürt. Und sein neuestes Werk heißt Gspusis, Gspür und wilde Geschichten. Und darin geht es um das österreichische und das syrische Liebesleben. Herzlich willkommen, lieber Omar. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung.
Ja, lieber Omar, ich möchte gleich mit einer ganz indiskreten Frage starten, weil das Buch und vor allem das Thema deines Buches bietet das ja förmlich an. Was würdest du denn sagen, was ist denn aus deiner Sicht der Hauptunterschied zwischen dem Liebesleben in Österreich und dem Liebesleben in Syrien? Oder kann man das überhaupt so zusammenfassen? Weil ich glaube, der Blick von Menschen, die nur eine der beiden Kulturen kennen und vor allem jetzt spreche ich als Österreicherin, da ist oft die Zuschreibung, naja, in Syrien, in einer muslimisch geprägten Welt, ist es halt irgendwie etwas traditioneller, konservativer, verklemmter und dagegen im Westen, in Österreich, viel freier, offener, aufgeklärter. Ist diese Binarität zulässig? Ist das auch deine Erfahrung, wo du jetzt das Liebesleben, das Datingleben in beiden Ländern kennst?
Ich glaube ja und nein. Und im Sinne von, ja, gibt's das. Also das trifft auf manche Situationen natürlich zu. Was aber wiederum beide verbindet, dass jede Gesellschaft oder jede Welt nur das toleriert, was sie hat, als akzeptabel vorsieht sozusagen. Also es gibt Modelle oder Konzepte sozusagen der Liebe, die da toleriert werden oder da als normal gesehen werden. Wiederum, was für uns fremd ist, dann ist dann wieder als abnormal abgestempelt sozusagen. Ich glaube, nur hat die Konsequenzen abzubrechen zwischen beiden Welten unterscheiden sich massiv voneinander. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, also weil wir reden jetzt zum Beispiel arabische oder syrische Welt, das ist auch ein großer Unterschied. Auch selbst Syrien zwischen Staat und Land, das ist halt, du kannst dir vorstellen, genau auch wiederum wie hier eigentlich. Jetzt, wenn ich am Land bin, es hat mehr konservativer, mehr traditioneller, in der Stadt mehr Anonymität, es ist anonymer, mehr hat Möglichkeiten sozusagen, mehr Freiheit. Aber ich würde schon sagen, das Verständnis von der Liebe zwischen Mann und Frau, also das wird dann unter nur so vorgesehen sozusagen. Und da gibt's halt ein Modell, das toleriert wird in der Liebe und zwar schon das, also der Vortrag der Ehe. Mann, Frau sozusagen und eben das Konzept der Familie. Jetzt, da gibt's zum Beispiel auch, witzigerweise, wenn man hat arabische Lieder auch versteht, da gibt's immer wieder Lieder, die das auch ausdrucken. Zum Beispiel, wenn deine Familie von mir erfährt. Mhm. Also so praktisch diese Gefahr und sich zu verstecken, um lieben zu können sozusagen, was eher aufregend ist und auch romantisch etc. Aber drückt auch einen Teil der Realität auch aus sozusagen. Hier im Gegenzug sozusagen, da gibt's halt mehr Möglichkeiten. Da muss ich nicht gleich dich jetzt fragen, beispielsweise, ja, ob wir jetzt heiraten, weil wir jetzt in einer oder füreinander was spüren.
Weil wir einmal ins Kino gegangen sind.
Ja, genau, okay. Genau. Da muss ich nicht gleich so einen Heiratsantrag machen und den Ring mit dabei haben. Mhm. Also schauen wir mal sozusagen. Der kann eben Gspusis sein, was ich noch immer halt falsch ausspreche. Ich sage Gspusis. Gspusis. Ja, sowas.
Ja, der Titel ist wirklich ein typisch österreichischer Titel. Der ist schon herausfordernd. Ich glaube, nicht nur für Menschen, deren Muttersprache Arabisch ist, sondern auch für Menschen, deren Muttersprache Bundesdeutsches Deutsch ist. Also ich glaube, da geht es allen, die nicht in Österreich geboren sind, ähnlich. Und ich finde, du bringst das aber auch im Buch so gut auf den Punkt, wie diese Unterschiede ja innerhalb der jeweiligen Länder auch sehr heterogen ausgeformt sein können. Also Stadt-Land-Gefälle hast du schon erwähnt. Im urbanen Raum ist es fast in jedem Land etwas freier, etwas toleranter als vielleicht in ganz ländlich geprägten Gebieten. Aber auch, dass dieser Zugang zu Liebe, Intimität, Sexualität ja eigentlich in beiden Kulturen oder in beiden Weltregionen mit Vor- und mit Nachteilen kommt. Also jetzt das eine, was du gesagt hast, dass wenn es ein bisschen verbotener ist, ist es vielleicht auch etwas aufregender. Ne? Man muss sich geheim halten, so ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Ja, da sind vielleicht die Elternhäuser dagegen etc. etc. Das fällt dann natürlich in einer absolut freien, offenen Gesellschaft irgendwie weg, wo ich aber wieder andere Themen habe, die kommen. Und ich finde, das hast du im Buch sehr gut rübergebracht, dass es nicht das bessere oder das schlechtere System gibt, beziehungsweise ich hätte es so gelesen, dass du eigentlich versuchst, kein Werturteil reinzubringen und nicht sagst, in Syrien ist das schlecht, in Österreich ist es besser, weil, sondern du versuchst, so ein wenig verständlich zu machen, zu erklären, wie man denn dort den Zugang gewählt hat und wie du auch selber navigieren musstest, weil ich finde, das ist so ein ganz großer Punkt, den wir vielleicht auch, weil es ein bisschen peinlich ist für manche von uns, bei dieser Integrationsfrage, jetzt muss ich ja doch das Wort verwenden, ausblenden, weil niemand redet über dieses Zwischenmenschliche und niemand redet darüber, dass es natürlich auch Beziehungen, mittlerweile auch Ehen gibt zwischen Menschen, die 2015 nach Österreich gekommen sind und Menschen, die schon seit Generationen hier waren, weil man will ja eigentlich, dass man sich annähert in allen Dimensionen der Gesellschaft und da gehört auch das Zwischenmenschliche irgendwie dazu.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es mein Zugang ist eben nicht, dass ich beurteile oder dass ich auch sage, schlecht und besser, sondern eigentlich versuche auch die zwei Welten, die mittlerweile eben in mir auch leben, zu reflektieren, auch um mich besser zu verstehen, um auch meinen Platz zu finden. Und deshalb, es ist nicht die Suche nach Urteil, sondern nach mehr Verständnis und Aufklärung, glaube ich. Und das ist halt eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kann beide durcheinander reflektieren, weil das heißt eben nicht schlechter und besser, sondern durch den Fremden gewinne ich einen neuen Blick, um den eigenen auch reflektieren zu können. Und so, glaube ich, das ist auch mein Zugang, weil ich konnte erst über all das reflektieren, was es war, nachdem ich weggegangen bin. Also durch eben den Fremden, dem ich begegnet bin, nachdem ich Syrien verlassen habe. Jetzt konnte ich über das, was es war, eben reflektieren. Und wiederum, weil das, was es war, auch ein Teil meins selbst sozusagen ist, dann kann ich über das Jetzige auch reflektieren. Und das ist halt richtig spannend. Ich glaube, da gibt's nur ein Punkt zum Beispiel, was auch einen großen Unterschied zwischen beiden Welten gibt. Dort, wenn zum Beispiel auch Liebe, Sexualität, Intimität auch sich mit Begriff Ehre vermischt sozusagen. Da ist dann nicht mehr aufregend, da könnte Gewalt im Spiel kommen sozusagen, ja, und ins Feld kommen. Und da ist eben, wo ich sage, na, da muss ich hier gerade das urteilen, nicht um zu sagen, dass jetzt die Gesellschaft oder die Menschen per sich schlecht, sondern das System. Dieser Punkt natürlich halte ich nicht für akzeptabel, weil das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, das ist halt sexistisch und somit ist auch frauenfeindlich, somit aber auch menschenverachtend. Und ich bin letztendlich auch ein Mensch, der jetzt nicht eben sagt, das sind nicht meine Themen, weil das ist, okay, betrifft die Frau. Nein, eigentlich, das betrifft mich gerade, wenn das auch die Frau betrifft, weil auch wenn ich selber keine Frau bin, aber ich bin auch der Vater vielleicht einer Frau, der Sohn einer Frau, der Bruder einer Frau, der Geliebte einer Frau, etc., etc., etc. Also das heißt, auch mein Zugang ist und besteht darin, dass ich nicht Menschen oder Gesellschaften oder Kulturen urteile, sondern über die Systeme reflektiere, um zu sagen, hier wäre gut, wenn wir das anders machen würden, sozusagen. Und das trifft auf beiden Welten. Aber ich tue und versuche wirklich und gelingt mir am meisten, dass ich nicht Menschen oder Gesellschaften per sich hatte urteile.
Ich finde, du hast da jetzt sehr viele gescheite Sachen gesagt, weil dieser grundsätzlich interessierte Zugang, so möchte ich es nennen, also grundsätzliche Offenheit, was ist denn dieses andere oder Fremde oder sagen wir das, was mir, weil ich es noch nicht kenne, fremd erscheint, da eine grundsätzliche Offenheit mitzubringen, was jetzt nicht heißt, dass ich alles im Bausch und Bogen super finden muss bei dem Fremden, das hast du jetzt sehr gut, finde ich, gesagt, aber generell zu sagen, ich blicke jetzt einmal möglichst wertfrei auf das, was Menschen hier tun, weil sie natürlich auch nicht frei, niemand kann frei entscheiden, ganz individuell alleine für sich leben und selbst in einem höchstpersönlichen Bereich, was jetzt Liebe und Partnerschaft betrifft, ist man ja immer Teil einer Gesellschaft und ganz stark von gesellschaftlichen Vorstellungen bestimmt, aber das man da mit einem grundsätzlichen Interesse herangeht und sagt, okay, was tut sich denn da, was zeigt sich denn da an Unterschieden zwischen diesen zwei Regionen der Welt, die ich jetzt kennenlernen durfte oder die ich kennenlernen muss, wie auch immer. Und vor allem, wo sind dann die Dinge, die ich ganz klar, weil sie für mich menschenverachtend sind, weil sie für mich sexistisch sind, weil sie für mich antifeministisch sind, ablehne, was du jetzt gesagt hast. Und andererseits aber, wo ich sage, aha, interessant, das war vielleicht noch nicht Teil meiner Kultur, also zum Beispiel Patchwork-Familie, da kommen wir dazu, du lebst derzeit in einer Patchwork-Familie, aber das hat sich dann doch offenbar gut angefühlt für dich in deiner Lebensführung, ohne dass du es von Beginn auf, von klein auf kanntest als ein Modell. Ich will, bevor ich zur Patchwork-Familie komme, weil es interessiert mich natürlich, interessiert, glaube ich, auch viele Zuhörer, unabhängig vom kulturellen Hintergrund, wie man das denn managen kann im Alltag, noch einmal zu diesem Er-Begriff gehen. Weil das ja auch so ein Begriff ist, kommt mir vor, um den es viel Mythenbildung gibt, auch gerade in westlichen Aufnahmeländern, wo die Vorstellung ist, dass alles, was mit Liebe, mit Partnerschaft, mit Intimität verbunden ist in der muslimischen Welt, und das alleine ist ja schon ein Monolith, eine homogene Vorstellung, die nicht zutrifft, wie du richtig gesagt hast. Die muslimische Welt ist ja unglaublich divers auch in sich. Aber die Vorstellung des Westens ist oft, das ist ganz stark von diesem Er-Begriff bestimmt und da gibt es gar keine Spielräume, sich selber auch Freiheiten zu nehmen oder Freiheiten zu schaffen. Wie hast du in der Zeit, als du noch in Syrien warst, das navigiert? Wie bist du damit umgegangen, mit diesem, wie du sagst, ja manchmal doch sehr starken, dieser starken Norm oder diesem normativen Ansatz, die Ehre ist eigentlich das Wichtigste und wenn du etwas tust, das dagegen spricht, dann verletzt du ja nicht nur deine eigene Ehre, sondern noch wichtiger die Ehre der Familie, die da auf dem Spiel steht und so weiter. Wie navigiert man das als junger Mensch, als heranwachsender Teenager, der ja wie alle Teenager auf der Welt auch irgendwie ein bisschen hormongebeutelt halt an das andere Geschlecht entdeckt und merkt, das, was ich eigentlich will, geht sich nicht aus mit diesem Ehrbegriff?
Ich hatte schon meine Konflikte, muss ich sagen. Und zusätzlich, ich habe auch meine Welt bauen müssen, können sozusagen. Also diese Geheime, wo eben meine Regeln galten. Ja, und nicht die Regeln jetzt meiner Familie. Aber ich habe das nicht mit der Familie geteilt. Also praktisch, und das, da ging nicht nur so, also da ging nicht nur mir so, sondern auch viele, 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 viele andere, die ich miterlebt habe, mitgesehen habe, mitgehört habe. Ja? Und das heißt, eigentlich, du versteckst das vor den Menschen, die dir am nächsten stehen. Und vielleicht gerade, um sie nicht zu verletzen oder um sie zu schützen. Ja? Es ist eher ein bisschen interessant. Und das, was ich sage, zum Beispiel auch die Familie. Also weil wir jetzt, also weil wir reden über Ehre, dann kommt gleich Familie sozusagen. Und jetzt, wenn der Araber in mir spricht, da sprechen wir halt über das Familiensystem und wie stolz und das schön, etc., etc., etc. Und er sagt, ja, schon, es kann ein Segen sein, aber gleichzeitig auch ein Fluch, weil ich als Individuum habe ich keinen Platz mehr sozusagen. Oder weil dann, wenn ich irgendwas aussuche, was nicht im Sinne der Familie oder im Sinne des Systems ist oder anders reagiere, agiere, etc., dann werde ich halt von dem System ausgeschlossen und das ist wieder eine Art Gewalt. Also das heißt auch, wenn ich ganz ehrlich, und das ist mein Zugang auch eigentlich, wenn ich schreibe, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich auch in Interviews bin, dass ich möglichst auch authentisch bleibe und dass ich auch so, mein Zugang auch zu meinen Leserinnen und Lesern, als ob so ich halt jetzt so vor dir sitzen würde und eben mit dir plaudere sozusagen. Und ich sag ganz ehrlich, ich war auch ein junger Mann. Und das war halt viel leichter zum Beispiel, als wenn ich jetzt ein Mädchen wäre. Wo die Kontrolle mehr, weil man kann mich nicht kontrollieren, mehr oder weniger. Ja, also am Ende, da zum Beispiel, da kommen auch in meinem vorigen Buch Feigfall und Frauenfeindlich, wo ich eben Vorurteile und so reflektiere und thematisiere. Der Mann hat, dem schadet nichts. Wie eh auch auf andere Teile der Welt auch immer wieder der Fall ist, ja? Oder die Sünde des Mannes. Es hat nicht so jetzt groß wie die Sünde der Frau sozusagen. Und du kannst dir vorstellen, wenn die Familie oder Begriff Ehre mit dem schon Geschlechtsorgan der Frau verbunden ist und im Sinne von, dass die Frau Jungfrau bleibt sozusagen, also dass ihre Ehre bewahrt sozusagen, bis sie eben heiratet. Sollte sie das verlieren, dann verliert sie nicht nur ihre Ehre, sondern die Ehre auch der Familie. Die Ehre des Bruders, die Ehre des Vaters, die Ehre der Familie. Was die Folgen wären dann, diese Familie dann von der Gesellschaft irgendwie gemobbt wird, ausgeschlossen wird, wo man gelästert oder lästert hat über die Familie oder zum Beispiel, ja, dass man hat Abstand von der Familie haben will, weil eben, das ist kein guter Ruf. Also praktisch, es geht sehr viel um den Ruf. Und wenn der Ruf kaputt geht oder hat beschmutzigt, dann ist es halt, ja, das ist halt ein Fall, wo du die ganze Familie darunter leidet. Also das heißt, auch wenn ich das thematisiere, versuche ich nicht im Opfer und Täter das zu stellen und zu teilen. Frau ist Opfer, Mann ist Täter. Das trifft auf keinen Fall auf die Realität, weil in diesem System sind alle Opfer und Täter. Weil alle machen mit und gestalten mit, aber leiden auch darunter, sozusagen. Und ich glaube, jetzt ganz so abzubrechen oder sich dagegen zu stellen, könnte schwierig sein, aber wiederum je nachdem wo. Ja, also bei großen Familien oder in ländlichen Räumen, wo auch größere Familien wirklich leben etc., das wäre halt sehr, sehr schwierig. Und das ist halt, da gibt's auch Begriff Ehrenmorde und das kommt nicht von ungefähr. Und da frage ich mich immer, ja, Ehrenmorde, dann sprechen immer über die Frau, die hat getötet wurde, aber wo ist der Mann? Ja, es ist halt keine Ehre. Es ist eigentlich ehrenlos, gerade die eigene Schwester zu töten, um die Ehre zu waschen. Das ist keine Ehre, sondern umgekehrt. Das ist eigentlich ehrenlos. Und das ist ein Begriff, mit dem ich mich beschäftige, gerade auch wenn ich mit Jugendlichen arbeite, weil ich auch sehr viel mit Jugendlichen arbeite. Das ist wirklich in ganz Österreich mit sehr vielen Jugendlichen, ganz vielen Klassenzimmer, Schülerinnen, Schülern im Alter eben 13 bis 19. Und es kommt immer wieder der Begriff sozusagen. Und mein Zugang ist, dass ich diese Begriffe neu definieren versuche und sie auch wieder vermittle, weil an sich der Begriff Ehre hat eine unglaubliche Macht, wenn er das dazu bringt, dass jemand seine eigene Schwester, einen Teil der Familie umbringt, das heißt, der ist eine unglaubliche Kraft. Ja, dann kann ich diesen Begriff Ehre anders vermitteln. Okay. Nicht indem ich die Schwester kontrolliere oder umbringe, sondern vielleicht indem ich dir helfe, indem ich zu dir stehe, indem ich zum Beispiel mich in der Gesellschaft einbringe. Und das ist halt auch, wäre meine Ehre. Also so, ich sage nicht, die Ehre ist schlecht, sondern ich versuche sie neu definieren und neu vermitteln. Und
also so ein bisschen semantisch neu aufladen, könnte man sagen, eine neue Bedeutung geben, neue Bedeutung irgendwo. Ja. Also ich finde überhaupt, da sind wir jetzt ganz rasch zu dieser Wertedebatte irgendwie gekommen, weil mir kommt das auch immer unter bei der Frage, Respekt vor Frauen, wo auch schnell diese, finde ich, sehr binären Zuschreibungen sind, naja, da kommt vermeintlich dieser Mann aus einem muslimischen Land und der gibt dann der Frau nicht die Hand oder der schaut ihr nicht in die Augen und so weiter. Und wenn du da ein bisschen nachspürst, dann wird oft gesagt, ja, das ist eben aus Respekt vor der Frau. Und ich glaube, das einmal zu verstehen, was jetzt nicht heißt, dass das die gleiche Art von Respekt ist, die wir in Österreich einer Frau gegenüberbringen, aber das einmal grundsätzlich zu verstehen, ist wahrscheinlich, korrigiere mich bitte, falls ich da falsch liege, der erste Schritt, um es dann auch neu zu befüllen, mit einer neuen Bedeutung zu befüllen, beziehungsweise zu sagen, wie kann sich denn diese Ehre, dieser Respekt vielleicht anders ausdrücken, ohne dass du Frauen oder Menschen überhaupt in deiner Umgebung kontrollierst, unterdrückst oder auch entwertest in irgendeiner Form.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist halt der Punkt, zum Beispiel, das finde ich total interessant, weil eben, du hast das wirklich, also trifft sehr zu, sozusagen, weil es ist halt immer lustig, weil ich mich halt in verschiedenen Welten auch bewege, sozusagen. Und ich habe zum Beispiel auch so entwickelt jetzt, dass ich auch frage, zum Beispiel, bevor ich die Hand auch gebe, frage, darf ich die Hand geben? Ja, wenn ich die Person jetzt nicht kenne. Oder, okay, darf ich dich umarmen? Weil es ist eben nicht selbstverständlich und ich weiß nicht wie. Also ich will Respekt zeigen und Respekt der Frau zu zeigen, meiner Meinung nach, nicht, dass ich meine Werte dann erzwinge, sondern darauf zu achten, wie geht's ihr oder was akzeptiert sie oder was darf ich sozusagen? Darf ich die Hand? Darf ich sie umarmen? Oder darf ich nur so machen? Und das jetzt würde mich nicht verletzen, weil eben das gilt für sie als Respekt sozusagen. Und da muss ich halt darauf achten.
Ich erinnere mich da an eine ganz andere Diskussion in einem anderen Kontext, wo wir zusehends auch ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, dafür gewinnen, dass es schon bei dieser Frage von, wie trete ich respektvoll jemandem gegenüber, wie wahre ich auch die Grenzen, die der andere setzt. Nämlich bei Kindern, vor allem kleinen Kindern, wo es ja in meiner Kindheit zumindest Usus war, ich wurde nicht gefragt, ob ich jetzt abgebusselt werden will von den Großeltern, hochgehoben werden will von einem Fremden, umarmt werden will. Das musste ich halt quasi ertragen. In den meisten Fällen war es eh okay, aber manchmal habe ich mich nicht danach gefühlt. Und da gibt es jetzt zusehends auch von Kinderpsychologen und so weiter schon ein bisschen ein Hinschauen auf diese Thematik und sagen, gerade dann lernt man eigentlich die eigenen körperlichen Grenzen zu spüren und auch Grenzen zu setzen, wenn man schon die Kinder auch fragt, ist es in Ordnung, dass dich jetzt dieser Fremde abbusselt oder dich umarmt, auf den Arm nimmt. Ja? Das ist etwas, wo wir auch gerade, würde ich sagen, in der unter Anführungszeichen westlichen Welt ein bisschen eine Veränderung durchmachen. Die Frage nach körperlicher Autonomie, nach körperlichen Grenzen und Anerkennung der Grenzen, wo man, glaube ich, auch sehr gut sieht, es ist halt nicht dieses Schwarz-Weiß, auf der einen Seite komplette aufgeklärte Offenheit und auf der anderen Seite ein verklemmter Zugang zu allem, was mit Körper zu tun hat, sondern im Gegenteil, es gibt da ganz viele Nuancen dazwischen eigentlich.
Und ich glaube, das ist der Zugang. Es geht nicht um Schwarz und Weiß, sondern um sehr, sehr viele Ebenen dazwischen, glaube ich. Und wenn wir versuchen, dann so zu reflektieren und unseren Zugang so möglichst wertfrei zu sein, gerade in solchen schwierigen oder komplexen Debatten, dann wird uns das als Gesellschaft, als Politik ganz gut tun, glaube ich. Weil wir sind weit von eben Schwarz und Weiß und diese kämpferische, weil das schafft nicht Frieden für mich, sondern eben, ich bin kritisch. Ich spreche Probleme an. Ich spreche auch, wo nicht funktioniert, wo nicht gut, etc., etc. Aber mit welcher Sprache? Mit der Sprache des Friedens und nicht mit der Sprache des Hasses und der Hitze. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz, ganz Wichtiges und entscheidend, gerade wenn wir eben über Integration, über solche Debatten auch sprechen, glaube ich. Weil es ist das Leichteste, das ganz einfach zu erklären, böse und gut, ja, aber das wäre nicht so intelligent. Und ja, gerade von Entscheidungsträgern wünsche ich mir, dass sie so weit intelligent sind.
Dass sie all diese Graustufen dazwischen auch wahrnehmen, weil ich glaube, das Wenigste im Leben ist nur gut oder nur schlecht. Wir tendieren aber schon dazu und ein bisschen spielt aus meiner Sicht auch dieser Diskurs in den sozialen Medien rein, die das ja ganz stark befördern, dass man dem Gegenüber eigentlich zuallererst mal die schlechtesten Absichten unterstellt. Also wenn da jemand was drunter kommentiert, dann gehe ich mal davon aus, der meint es jetzt nicht gut mit mir. Ja? Und da tue ich mir sehr leicht, dann das im Bausch und Bogen abzulehnen, ja, gar nicht darauf hinzuhören, was da vielleicht auch mitunter an berechtigter Kritik daherkommt. Und umgekehrt mich sehr schnell so in die eigene flauschige Meinungsblase zurückziehen, wo eh alle hundertprozentig meiner Meinung sind, wo ich quasi nur das Weiße habe, was natürlich bei näherer Betrachtung auch nicht stimmt, weil auch da gibt's, glaube ich, Themen, wo man hinschauen muss, einfach im Sinn einer Selbstkritik, die man ja immer bewahren muss. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Appell, den du da gemacht hast, dass wir mehr auf all diese Zwischenstufen achten und weniger in dieses ganz polarisierte Denken verfallen, wo leider sowohl der politische Diskurs als auch der in den sozialen Medien, glaube ich, schon uns dahin treibt, so zu denken. Das ist ein bisschen so Zeichen der Zeit und sich dem aktiv zu widersetzen, ist gar nicht so leicht. Also ich nehme es auch in meinem Umfeld wahr, es wäre leicht für mich wie für viele Menschen, glaube ich, sich einfach nur komplett in die eigene Blase zurückzuziehen und sich immer nur selbst zu bestätigen, ja, 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 ich habe eh die Weisheit mit dem Löffel gefressen und der Nächste neben mir bestätigt mir das und fertig. Und alles, was jemand vielleicht ein bisschen anders sieht, ignoriere ich oder sage, naja, der ist blöd, der hat keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, wo wir erstens mal zu mehr Verständnis kommen, wie du sagst, aber auch, wo wir uns ja auch weiterentwickeln können. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Themen hätten derzeit in Österreich oder insgesamt auf der Welt, da gibt es natürlich viele Problemlagen, jetzt nicht nur mit Integration verbunden, sondern ganz generell, wo ich schon glaube, eine grundlegende Offenheit für eine ernst gemeinte Argumentation des anderen, selbst wenn ich da nicht alles teile, was der andere sagt, wäre vielleicht mal so eine Art Voraussetzung, um überhaupt wieder besser in einen konsensual ausgerichteten Streit zu kommen. Also streiten, glaube ich, tun wir eh häufig und viel und bis die Fetzen fliegen und online überhaupt und so, aber nicht ein Streit, der eigentlich auf den am Ende stehenden Konsens, den Kompromiss abzielt. Das geht mir so ab derzeit.
Ja, Mein Großvater hat mir immer gesagt, zwei lernen nie, der Schüchterne und der Stolze. Weil der Schüchterne traut sich nicht, Fragen zu stellen, und der Stolze glaubt alles zu wissen. Und ich glaube eben, also wäre intelligent, wenn man sich in Frage stellt, weil nur so habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuarbeiten, mich weiterzuentwickeln. In allen Fragen, auch jetzt, wenn wir, keine Ahnung, andere Themen, Demokratie etc., wir glauben, dass wir schon alles geschafft haben. Und dann bestätigen uns die Zeiten immer wieder, dass eigentlich nicht so der Fall ist. Ja. Also das heißt, was tun wir? Also diese ständige schon tun, ständige schon, klar, natürlich, manchmal bin ich auch erschöpft, ganz ehrlich. Und so, ja, vermisse ich mich nach diesem Babel, wo eben alles gut, ich hatte.
Safe Space.
Ja, genau. Und versuche mir das immer wieder zu holen von Personen, die mir hatten nahestehen sozusagen. Aber ich habe gelernt, auch wenn das erschöpfend teilweise ist, hier abzubrechen und in anderen Babel zu gehen, um eben über sich selber wieder zu reflektieren, tut auf lange Sicht einem sehr, sehr gut. Und eben wiederum jetzt als Gesellschaft. Weil das ist zum Beispiel eine Übung, die ich auch immer wieder mit Jugendlichen durchgeführt habe. Ich kann die besten Argumente einbringen und super gescheit reden. Ja? Ich erreiche sie nicht, weil sie sind in ihrer Position. Sie sind in ihrem Platz, aber ihnen fehlt den Blick auf sich selber. Was mache ich? Ich spiele sie. Ich hole sie in der Gruppe und wir machen so Rollenspiele sozusagen.
Spiegeln quasi.
Ja, ja, Spiegel. Also dann irgendwie, ich schaffe sie einen Blick auf sich selbst, indem sie sich dann betrachten jetzt. Und dann sehen sie die Widersprüche. Ich hatte lange, ob er die Widersprüche zum Beispiel, was den Punkt betrifft, aber sie hätten das nicht wahrnehmen können. Und als ich einen anderen Blick geschafft habe, da war so, ja, ich verstehe dich. Ja. Und genau so, wenn ich eben durchbreche, dann kann ich über den eigenen Hart reflektieren. Und das ist unglaublich wichtig in allen Themen. Eben gerade, keine Ahnung, also es ist halt immer lustig, weil wenn jetzt der Araber hier kommt und dann die Gesellschaft an Werte erinnern muss, Demokratie, ja, Menschenrechte etc. etc. Da sage ich, ja, das ist halt ein bisschen zynisch, weil eigentlich, du bist der Weiße, der eigentlich alles weiß.
Feminismus und so, ja,
alles Mögliche, man, ja. Alles Mögliche, auch ohne wieder zu beurteilen, weil wir jetzt zum Beispiel schon über das Thema Ehre und so in die andere Welt geredet haben. Ja, wiederum hier gibt's, also das hat ein, wie soll ich sagen, es ist verbunden mit Gewalt auf irgendeine Art und Weise auch, ja, dass man auch gezwungen ist mitzumachen, weil sonst leidet man unter eine Form der Gewalt, ausgeschlossen zu werden oder also wirklich auch körperliche, was noch immer, aber auch psychische etc. 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 Wiederum hier Jugendliche, die eigentlich auch mitmachen, also so, ich bin auch mit Jugendlichen viel unterwegs, nicht darüber zu reflektieren, was ich will, was ich spüre, was für mich richtig ist, sondern ich muss mitmachen, weil das cool ist. Sonst werde ich von der Gruppe ausgeschlossen. Also dort, ich darf nie zu meiner Sexualität kommen, bevor ich geheiratet bin, hier schon mit 16 und nicht zum Stich gekommen. Ist peinlich.
Sie müssen lachen müssen, ja, so reden die Jugendlichen. Ja. Aber dahinter steht ja, denke ich mir jetzt gerade, und das ist ja wieder zutiefst menschlich, und das zeigt sich an der Pubertät so stark, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit. Warum gibt es denn diesen sogenannten Gruppendruck oder Peer Pressure? Weil ich will dazugehören. Und das ist ja gerade in dieser Findungsphase der Pubertät. Ja. Da muss ich ja jetzt gar nicht auch noch zusätzlich Migrations- oder Fluchthintergrund haben, wo ich noch einmal mehrere sozusagen Identitätsangebote navigieren muss, sondern auch ich selber quasi habe irgendwie eine sehr klare autochtone österreichische Identität. Aber ich kann mich erinnern, in der Pubertät weiß man trotzdem nicht, was man will, wo man hingehört, wer man ist. Aber man will dazugehören. Das ist einfach so stark. Das ist ja leider auch, wie wir wissen, das Rezept der Radikalisierer, ja, ob das jetzt Rechtsextremismus ist oder ob das Islamismus ist, die genau darauf setzen, bei uns gehörst du dazu, da bist du Teil der Gruppe, da wirst du wertgeschätzt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und mir scheint, dass du das in deinen Übungen, in deinen Workshops mit Studierenden machst, dieses Angebot, du kannst dazugehören, du bist okay, wie du bist und auch vor allem grundlegend durch diese Spiegelübung ich verstehe dich. Oder noch grundlegender, ich will dich verstehen. Ich tue etwas, um ganz genau zu verstehen, was willst du sagen, was willst du erreichen, was ist dein Anliegen. Ich glaube, das ist auch so eine grundlegende Erfahrung, die viele Jugendliche, viele Menschen, glaube ich, heutzutage immer seltener machen, dass jemand einfach ein genuines Interesse hat, daran den anderen zu verstehen. Gar nicht unbedingt alles okay zu finden, was der andere macht, überhaupt nicht. Aber so überhaupt dieses offene, interessierte Zugewandtsein zum anderen, wie ich das immer nenne, das kann unglaublich viel bewegen. Also ich erlebe das immer wieder selber, wenn mir jemand so gegenübertritt, wo ich merke, der findet das vielleicht nicht alles super, wofür ich stehe, was ich bin und so weiter, aber der interessiert sich ehrlich für mich. Das kann so eine bereichernde und, wie ich finde, auch bestärkende Erfahrung sein, die halt gerade auch in diesen formativen Jahren der Pubertät ganz wesentlich ist und die, glaube ich, auch in einer Gesellschaft wie der unseren doch zunehmend abhanden kommt eigentlich, weil wir ja meinen, wir wissen eh genau, wie der andere tickt, wir wissen eh, was der will und wir finden es mal schlecht, so Punkt, ja. Und da aufzusetzen, das ist schon einmal, glaube ich, falsch, weil da sind wir schon mal 3 Schritte voraus und eigentlich falsch abgebogen.
Ich glaube schon, weil dieser Wunsch auch nach, ich will gesehen werden. Also einmal so, oder ich spüre dich, ja? Also nicht, manchmal nicht auch verstehen. Also ich spüre dich. Ein Punkt zum Beispiel, weil du das erwähnt hast mit verstehen. Wie oft habe ich, sei jetzt Österreicherin und Österreicher, wir, aber auch Migrantinnen und Migranten oder generell Menschen. So, wenn um irgendeine Debatte geht, wo ich nicht damit einverstanden bin, dann kommt so, ich kann gar nicht verstehen, wie die Person und so oder so tut. Ich kann nicht verstehen, warum diese Person diese Entscheidung beim Wahlen trifft. Oder ich kann nie verstehen, warum jemand die Hand nicht gibt. Oder warum, etc. Also ich kann nie verstehen. Und ich sage immer, und das ist mein Zugang, doch, ich will verstehen. Weil erst wenn ich das verstehe, ich kann das abbauen. Gerade was ich nicht als richtig wahrnehme. Ja, sag, ich muss das System, ich muss das verstehen. Weil nur so kann ich dann das abbauen, weil so verstehe ich deine Sprache und spreche sie selber. Also ich sage auch, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann muss ich ihre Sprache verstehen und sprechen können. Das ist symbolisch betrachtet und bezieht sich nicht nur auf Sprache und Wörter. Ich muss sie verstehen und das Gefühl ihnen zu geben. Das heißt auch, dieser Aspekt Bühne, das ich auch mitnehme, ist auch sehr präsent. Ich kreiere dann vielleicht eine Figur, mit der sie sich auch identifizieren können, um zu bestätigen so. Oder mit denen zu teilen, Schmerzen. Ich kenne das. Und dann siehst du auf einmal eigentlich eine Gruppe von Jugendlichen, von denen mir berichtet wurde, dass sie sehr unruhig eher und das hat problematisch, dass auf einmal so, die hängen an die Lippen. Und wenn du Nagel wirfst sozusagen, da hörst du den Nagel oder wie sagt man, den Klang der Nagel?
Stecknadel, glaube ich, sagt man ja.
Also das heißt, es ist ein unglaublicher, wichtiger Aspekt, eben wahrgenommen zu werden. Ich spüre dich. Ich versuche dich zu verstehen. Ja, also ich höre zu. Und da geht es eben sehr viel dann um Vertrauen, weil da schaffe ich Vertrauen und gebe ich diese Zugehörigkeit. Und dann auch gerade bei Identitätskrisen, weil ich musste halt darüber schmutzeln und lächeln und gesagt, ich weiß noch immer nicht, wer ich bin. Weil ich noch immer reflektiere, noch immer wieder diese Krise habe, weil ich eben immer wieder darüber reflektiere. Und ich glaube, das ist das Ankommen für mich. Ich ankomme, indem ich reise. Also das ist so.
Ich muss an der Stelle wieder, und jetzt werden alle, die den Podcast regelmäßig hören, lachen, weil ich zitiere immer Hannah Arendt. Hannah Arendt hat ja mal gesagt, dass es ganz grundlegend wichtig ist, sich an der Stelle jedes anderen zu denken. Und wer das nicht tut, der leidet nicht an einer emotionalen Unfähigkeit, sondern sie hat es tatsächlich ein intellektuelles Unvermögen genannt. Ja, das ist was Kognitives eigentlich, wer das nicht kann. Das ist eine Dummheit, wer es nicht schafft, sich an die Stelle des anderen zu denken. Und damit ich das kann, also diese Spiegelübung, finde ich, ist da wirklich exemplarisch dafür, für dieses sich an die Stelle des anderen denken, wirklich in die Schuhe des anderen steigen, wie man im angloamerikanischen Kontext sagen würde. Wer das nicht kann, dem fällt es natürlich schwer, den anderen auch ganzheitlich als Mensch wahrzunehmen, weil da sehe ich dann nur den Flüchtling oder auf der anderen Seite den FPÖ-Wähler, aber sowohl der Flüchtling als auch der FPÖ-Wähler ist so viel mehr als nur das, hat, wie wir alle, eine ganzes Facettenreichtum seiner Persönlichkeit, Gutes, Schlechtes, die ganzen Grautöne, die ich aber nur wahrnehmen kann, wenn ich mich der Person mal grundlegend zuwende, eine gewisse Nähe aufbaue und mich auseinandersetze, weil sonst sehe ich nur dieses ganz Eindimensionale, das ich dann halt ablehne, weil ich mag alle Flüchtlinge nicht, ich mag alle FPÖ-Wähler nicht, Punkt. Ja. Und das heißt bitte nicht, ja, ich glaube, ich stehe da nicht im Verdacht, das zu tun, dass ich jetzt alles gut finden muss, was dieser FPÖ-Wähler beispielsweise tut und macht oder wie er wählt. Aber ich kann mich, und ich glaube, das ist jetzt, das komme ich schon langsam hin, wir wollten auch darüber sprechen, über das Wahlergebnis der Nationalratswahl in Österreich. Ich kann ja auf Dauer, und das ist schon eine Frage, die ich mit mir herumtrage in den letzten Tagen und Wochen, ich kann ja auf Dauer nicht sagen, 30% der Bevölkerung in Österreich blende ich komplett aus, ignoriere ich komplett, weil die haben FPÖ gewählt. Ich weiß nicht, ob uns das zu einer besseren, stärkeren, sozial abgesicherteren und zugewandteren Gesellschaft führt auf Dauer, ob das der Weg sein kann. Ja? Also da hadere ich selber ein bisschen damit, auch weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie viele, dass ich auch in meinem ganz persönlichen Umfeld Menschen kenne, die FPÖ gewählt haben. Wie gesagt, 30%, da ist es nicht verwunderlich, dass man schnell einmal jemanden kennt. Aber wie geht man auch in diesen vielleicht familiären Kontext damit um? Wie geht man in Freundeskreisen damit um? Und ich bin eigentlich zunehmend zum Schluss gekommen, dass absolute Abschotten, sich abwenden, ausgrenzen und überhaupt nicht mehr in Kontakt, in Resonanz miteinander treten, das kann es auch nicht sein.
Da habe ich dich verloren. Das ist halt die Sache, ja. Ich kann dir für schlecht erklären und dann breche, also, weißt du, ich will nichts von dir hören oder breche den Kontakt ab, etc., etc., etc. Beurteile ich dich, aber was habe ich getan? Was habe ich getan im Sinne der Demokratie?
Ich habe mich moralisch überhöht. Ich bin die Gute.
Eben. Also dadurch eigentlich ich habe eine Stellung genommen und ich stehe jetzt über dich, weil ich besser bin, weil ich das nicht wähle. Oder umgekehrt, weil ich das wähle, etc., etc., etc. Und das in allen Debatten. Und ich glaube, wieder sind wir beim Thema Schwarz und Weiß, ja, ich kann nicht über andere urteilen, indem ich genau dasselbe tue, ja, also das heißt, ich kann mit denen, weil sie urteilen über Menschen etc. und dann gehe ich mit denen genauso um. Ich kann keine Gewalt beurteilen und Gewalt einsetzen, dann bin ich nicht ehrlich in meiner Debatte, ja, und ich glaube, das ist auch Thema zum Beispiel, sagst Flüchtlinge, ja, ich sage auch immer, derjenige, der mich nur als Attentäter oder Gewalttätiger oder was noch immer darstellt, diskriminiert mich genauso wie derjenige, der mich nur als Opfer darstellt. Mhm. Weil wiederum entmenschlicht mich. Ich bin weder noch und beides, weil ich auch ein Mensch bin. Ja? Und ich glaube, das ist genauso bei dem Thema. Also, wenn ich einer da an andere Werte denkt und glaubt und sich dafür einsetzt, wie eben Demokratie, Menschenrechte, diese wirklich der Zugang zur Freiheit, weil Demokratie bedeutet nicht nur, dass ich am Sonntag wählen gehe, ja. Es gehören viele mehr Aspekte dazu, nämlich Werte auch anerkenne, ja. Also die gehört mehr zu dem Spiel als jetzt nur Wahlen. Und dann die Frage, okay, der andere macht nicht richtig gerade, was tue ich, damit ich das besser mache? Ja, nicht indem ich dann abbreche und so, sondern wie kann ich den Menschen einholen? Das ist genauso auch beim Thema Jugendlichen. Ich versuche sie einzuholen, da wo sie sich halt mit ihrer Entwicklung finden. Und da gibt's auch diese Geschichte, die ich auch irgendwie symbolisch betrachtet, auch wieder vom Großvater, so wo zwei miteinander geschritten haben, ein Mann und eine Frau. Und der Mann hat gesagt, die Frau ist schuld, sie muss sich entschuldigen. Die Frau hat gesagt, der Mann ist schuld. Also jeder hat auf den anderen geworfen sozusagen. Sind auseinandergegangen. Keiner wollte nachgeben. Und irgendwann saß der Mann mit einem Freund und ist eher traurig, weil er doch die Frau vermisst und so. Und der Freund sagte zu ihm, ja, sie sollen halt miteinander dieses Spiel spielen, was die Kinder immer gespielt haben, weil sie sich halt mit gestritten haben. Ja, was ist das Spiel? Ja, du stehst auf einer Ecke des Raumes, die andere Person auf der anderen Ecke, ihr zählt zusammen eins, dann geht ihr einen Schritt aufeinander, zwei, drei, etc. Der Mann dachte, boah, das ist ein gutes Spiel, wo keiner nachgeben muss. Er geht dort zu der Frau, sagt, bitte stell dich hin, er stellt sich auf der anderen Seite gegenüber, er erklärt die Regeln, die Frau sagte so, du bist schuld, du musst dich entschuldigen. Der Mann machte dann, überlegte sich kurz und dann machte einen Schritt und sagt eins für mich. Dann noch einen Schritt und sagte eins für dich. zwei für mich, zwei für dich. Bis er bei ihr angekommen ist, er hat sie an die Hand gehalten und sie mitgenommen. Also manchmal muss ich dir Entgegenschritte machen, um dich einholen zu können. Manchmal eben bedeuten diese Schritte, dass ich zuhöre, dass ich nicht gleich urteile oder gleich so, weißt du, mit dir streite, sondern manchmal kann ich viel, viel reden, indem ich sehr viel zuhöre. Da gibt's auch dieses Sprichwort, das ich mag auch so, wenn du das Zehnte gewinnen willst, dann musst du 9 ausgeben. Mhm. Ja, also ich mache Schritte dir entgegen, um dich dann einzuholen. Aber zu sagen, die sind schlechte Menschen, die sind nicht intelligent, über sie zu schimpfen, weil es gibt auch diese Muster, da habe ich die Menschen verloren. Und deshalb ist die Frage nicht nur, wie diese Partei oder die jetzt so viele Prozente dazu gewonnen hat, sondern die Frage auch, wie haben die anderen auch gerade diese Leute verloren. Und da muss man uns halt über uns selber reflektieren und nachdenken. Was können wir besser machen?
Vielleicht greife ich die Frage gleich auf und verbinde sie mit einer weiteren. Also einerseits würde mich interessieren, was du, weil du ja wirklich in einer insofern besonderen Situation bist. Du kennst die Situation in Österreich als jemand, der nicht hier geboren ist, aufgewachsen ist, der so ein bisschen zu Beginn an den Blick von außen hatte, jetzt aber, würde ich sagen, sehr angekommen ist in Österreich, manchmal auch ein wenig diese Zuschreibung von außen bekommt, der Vorzeigeflüchtling zu sein, perfekt integriert. Gleichzeitig weiß ich, so perfekt integriert kann man gar nicht sein, dass man nicht Ausgrenzung, Diskriminierung, Vorurteile wahrnimmt. Ja. Das ist so das eine, wie da dein Blick ist, weil du ja dann irgendwann einmal schon sozusagen ganz österreichisch angekommen bist. Ja. Was aus deiner Sicht vielleicht Ansätze wären, wie wir jetzt weiter tun mit diesem Wahlergebnis, wo das erste Mal eine rechtspopulistische Kraft als stärkste Kraft aus einer Nationalratswahl in Österreich hervorgegangen ist? Und andererseits auch diese Frage, wie es dir damit geht, ganz persönlich mit diesem Ergebnis. Weil das eine ist jetzt dieser hehre Anspruch und ich nehme dir das absolut ab und ich prinzipiell bin ich absolut auch dabei. Ausgrenzung, Abschottung, Ablehnung ist eigentlich keine Lösung von gar nichts. Ja. Wir müssen miteinander in Resonanz bleiben, uns zugewandt bleiben, auch diese Nähe zulassen, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Man darf auch Grenzen setzen, auch das ist wichtig. Aber trotzdem gibt es ja dann sowas wie das eigene Empfinden, wenn man dann jetzt am Wahlsonntag auf diesen blauen Balken gestarrt hat, der immer höher wird und weiß, dass diese Partei gerade auch durch Stimmung gegenüber jene, die sie als anders definieren, groß geworden ist. Wie geht es einem da ganz persönlich damit?
Ich versuche, klar zu antworten. Ich glaube, eins, wir sollen uns halt fragen, wie ist dazu gekommen? Da wurde eine Sprache gesprochen, eingesetzt, wo Leute sich angesprochen gefühlt haben. Dann brauchen wir auch eine passende Sprache, weil ich auch irgendwann erkannt habe, es ist nicht nur wichtig, was ich sage, sondern wie ich es sage. Das ist total wichtig. Eben, es ist nicht entscheidend jetzt, dass ich gescheit rede. Und im Sinne der Menschenrechte, etc., etc.
Leider nicht, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja,
es ist wirklich wichtig, dass auch wie ich es sage. Also das heißt auch, diese Fähigkeit, sich anzupassen, um sie einzuholen. Zweitens, ich habe, glaube ich, ähnliche Situation erlebt 2017, wo ich dann so zynisch zum Ausdruck gebracht habe, und das war wirklich so teilweise dieses Gefühl, ich bin echt traurig, weil das irgendwie so, diese Schuldgefühle, das ist wegen mir. Also da spricht der Flüchtling in mir sozusagen.
Hör ich oft, ja.
Ja, und das macht mich halt irgendwie auch ein bisschen betroffen und traurig. Und da kommt wieder, egal wie ich eben angekommen bin und Österreicher bin und sogar auch Lederhose habe.
Ich hast du mir voraus, ich habe kein Dirndl.
Also ich bin immer der Fremde, ja. Also auch so einer wie, also wenn jemand dann sich stört, dass ich Lederhose habe, weil, so, ja, oder eben, dass ich zu integriert bin, dass ich jetzt beim Dancing Star eingeladen war. So gibt es keine Österreicher mehr, dass sie diesen Syrer holen, obwohl ich super integriert bin und diese Vorzeige-Finger oder Vorzeige-Beispiel für gelungene Integration, was noch immer. Ich glaube, es ist immer so, wird wie mittlerweile in einer Rolle, wo immer wieder versucht wird, mich halt irgend in einer Rolle zu erzwingen. Und ich sage, wenn du nach mir suchst, wirst du mich nicht finden. Und wenn du mich findest, das bin ich nicht. So. Also das erklärt meine Position als Künstler. Ja. Aber ich bin in Syrien, in Damaskus geboren und aufgewachsen. Und ich kenne eine völlig andere Realität als die Realität, die man hier kennt. Egal wie ich Österreicher werde, habe ich wieder auch den anderen Blick. Und ich weiß, wie auch durch Angst unbeschreiblich manipuliert wird, 40, 50 Jahre in der ganzen Region unter, Diktatoren über Jahre funktioniert haben, indem sie nur eine Angst gemacht haben vor einem Feind, einer Gefahr, einer Bedrohung, die uns alle in der Region fressen wird. Sie haben uns selber gefressen. Also, so. Ich schütze euch vor dieser Gefahr, aber dafür fresse ich euch selber. Und die Menschen vergessen das oft. Weil, wenn ich in der Lage bin, irgendjemandem zu entmenschlichen, dann wäre ich auch in der Lage, jeden anderen Menschen auch zu entmenschlichen. Und das macht mich dann Angst. Beziehungsweise bringt mich zum Nachdenken. Und deshalb sage ich auch, es geht nicht um die andere. Weil es geht gerade um mich, wenn es um andere geht. Ja? Ich will nicht sehen, wie du hörst, wie du sprichst, etc. Ich will beobachten, wie du mit anderen umgehst. Dann kann ich auch ein Bild für mich irgendwie bauen. Ja, eine Vorstellung von der Person, die du bist, mehr oder weniger. Deshalb zum Beispiel habe ich immer Probleme gehabt, wenn jemand jetzt zu mir gekommen ist und hat immer wieder über andere gelästert hat. Weil ich wusste, diese Person wird sicher und unbedingt über mich lästern.
Man kann schnell selbst der andere werden.
Eben. Und ich glaube, das sollen wir nie vergessen. Nie vergessen.
Lieber Oma, zum Abschluss versuche ich, auch wenn die Zeiten durchaus herausfordernde sind, aber viele Herausforderungen heißt ja auch viel Möglichkeit, sich zu engagieren, dich zu fragen, was gibt dir Hoffnung?
Das ist ein sehr schöner Begriff, der hat mich auch sehr, sehr lange begleitet. Ich war auch jetzt vor ein paar Tagen noch bei einer Veranstaltung sozusagen, wo auch um Hoffnung geht, wo ich auch moderieren durfte. Und da wurde sehr viel über Hoffnung gesprochen und das fand ich unglaublich schön, aber meine Definition von Hoffnung ist nicht, dass ich auf was hoffe, was kommen könnte, sondern die Hoffnung für mich bedeutet Vertrauen. Und zwar Vertrauen in den Schritt, den ich einsetze und einsetzen kann und einsetzen darf. Weil überhaupt sich zu engagieren, ist nicht selbstverständlich. Und da reden wir eben, da gibt es auch eine andere Realität, wo man sich gar nicht einbringen darf, kann, etc. Wir haben noch die Möglichkeit. Und das ist halt für mich Hoffnung. Hoffnung bedeutet eben, dass ich aktiv dafür mich einsetze, in den kleinsten Schritten. Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem Schritt, nie, sondern mit vielen kleinen. So schön wie Michael Kohlmeier gesagt hat, umgekehrt ist genau der Fall. Die kleinsten Schritte, die ich heute einsetze, damit eben morgen besser wird, damit ich eine Zukunft gestalte, wo eben vielleicht, ja, die Werte herrschen, die ich mir wünsche, als Menschenrechte, als Demokratie etc. etc. Betrachte. Und egal wie es scheint, dass ich klein bin im Vergleich zu dem, was in meinem Umfeld passiert, ich soll nie vergessen, dass ich eben was tun kann. Also diese eben, ich kann was tun, ich kann was bewirken und ich setze mich dafür ein. Und das ist halt für mich, das ist halt die Hoffnung. Deshalb sage ich auch, morgen ist schöner. Also praktisch, es geht um eine Zukunft, die ich heute mitgestalten darf.
Und der Glauben an die Demokratie braucht ja immer auch den Glauben an die Zukunft. Also ich muss ja daran glauben, dass es morgen dann doch besser geht und besser sein kann. Und ich fand jetzt diesen Hinweis von dir zum Abschluss wirklich sehr bestärkend zu sagen, auch wenn man sich vielleicht von aktuellen Entwicklungen in Österreich, in Deutschland in ganz Europa, auf der Welt so ein bisschen erschlagen fühlt, darf man nicht vergessen, in welcher privilegierten Situation man trotz allem in Österreich ist, wo man sehr wohl etwas tun kann, wo es eine Demokratie und einen Rechtsstaat gibt, wo ich demonstrieren gehen darf, wo ich meinen Protest zum Ausdruck bringen darf, wo ich für Menschenrechte einstehen darf, wo ich laut sein darf, wo ich sehr viele Handlungsmöglichkeiten habe und wo man sich's vielleicht ein bisschen zu leicht macht, jetzt sage ich das ein bisschen selber als Österreicherin, sich nur in dieses Sudern und Raunzen und alles schlecht und Rückzug ins heimelige, private, die flauschige Wohlfühlblase. Das muss nicht so sein. Man hat Möglichkeiten. Man hat eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten verglichen mit anderen Weltregionen, wo ja der Protest, das Engagement, die zivilgesellschaftliche Ebene damit viel mehr Repressalien, mit viel mehr Gefahr verbunden ist. Das ist in Österreich nicht der Fall. Und das einmal wertzuschätzen, danke für diesen Hinweis. Ich glaube, genau dafür braucht es den Blick auch von außen, den du ja mitbringst, genauso wie den Blick von innen, um sich das einmal zu vergegenwärtigen, diese Möglichkeiten, dieses ganze Potpourri an Handlungsoptionen, das vor uns liegt.
Es ist wirklich so. Also es ist halt so, dass auch wenn ich jetzt vergleiche Leute, wo ich 2011 in Syrien erlebt habe, in Damaskus, man geht auf die Straße mit dem Wissen, sein eigenes Leben zu verlieren, mit der Gefahr, erschossen zu werden, nur um sich dafür einzusetzen. Und man geht friedlich und 6 Monate lang. Und wirklich, es waren Situationen, man geht auf die Straße und du wirst jetzt nicht erschossen, aber der Freund neben dir. Am nächsten Tag bringt man diese Leute zum Friedhof und man singt wieder für Demokratie, für Menschenrechte, für Freiheit, für eine Veränderung. Und es tut weh, wenn ich hier sehe, man hat alle Möglichkeiten und man tut noch immer, meiner Meinung nach, zu wenig.
Und danke, dass du uns an unsere Möglichkeiten erinnert hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal verfällt man leicht in so eine Apathie oder Lethargie, ob der vielen Herausforderungen in dieser Welt oder auch in diesem Land, und aufzuzeigen, dass es erstens mal nicht alles verloren ist, dass es die Hoffnung gibt am Horizont, aber auch, dass es so viele Handlungsoptionen gibt, ja, wo es ja nicht heißt, jeder Einzelne muss sich auf die Straße stellen und demonstrieren. Vielleicht ist es für dich ganz was anderes, wo du dich engagierst, aber dass es die Möglichkeit gibt, die relativ gefahrlos für die eigene körperliche Unversehrtheit abgehen kann, das, glaube ich, ist ein großes Privileg, das wir uns gerade in Zeiten wie diesen viel öfter vor Augen führen sollten. Danke, dass du uns daran erinnerst.
Auf jeden Fall. Darf ich mit einer lustigen Geschichte
entscheiden? Ich bitte darum, zum Schluss was Lustiges.
Nicht lustig, sondern eher vielleicht hoffnungsvoller. Ja. Und zwar, das war wirklich die Geschichte, da hat immer mein Opa zu mir gesagt, stell dir vor, du hast eine Pflanze in der Hand und du erlebst den Weltuntergang. Du weißt, die Welt geht runter, diese Szenarien auch, die hat die Religiösen sozusagen, da gibt's nicht mehr Welt und was noch immer.
Apokalypse.
Ja, genau. Und du hast diese Pflanze in der Hand. Wenn du die Möglichkeit hast, die zu bepflanzen, tue es. Also mehr, weißt du, das ist Hoffnung auch. Also sag, egal wie schwarz, wenn die Welt selber runtergeht, tue die Pflanzen, weil du weißt nichts.
Einfach stur weitermachen und schauen, was passiert. Das ist wieder zutiefst österreichisch, würde ich sagen. Lieber Oma, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank für dieses offene Gespräch, dass du dich auch darauf eingelassen hast. Ein sehr intimes Gespräch. Wir hoffen darauf, dass es noch viele, viele weitere Bücher von dir geben wird. Ich wünsche dir das Allerbeste. Danke noch einmal für deine Zeit. Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Dabeisein und Zuhören. Und ich freue mich sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcast-Werkstatt.